Hallo Philipp.
Hallo Antonia.
Ich muss ein bisschen lachen, weil du, wenn ich klatsche, also die Klappe mache, dann höre ich, wie du so ganz hektisch und ganz schnell dich so umstöpselst.
Unsere ZuhörerInnen hören die Klappe ja gar nicht am Anfang. Stimmt.
Aber wir müssen das machen, um synchron zu sein. Und dann muss der Philipp sich ganz schnell umstecken auf die Ohrhörer und dann muss ich immer ein bisschen lachen. Aber gut.
Weil du mich vor Augen hast, wie ich hier so hoffentlich schaffe ich alles.
Wie du so halb mit dem Ohr schreist.
Aber es ist genau so, ich werde dann auch immer leicht rot, aber das sieht ja zum Glück niemand.
Ach, sehr gut. Wie geht's dir?
Nicht wahr? Mir geht's super, muss ich sagen. Also alles prima.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass wir uns endlich wieder hören. It's been a while.
It's been some wild.
Ja, wir haben auch schon hektische und aufgeregte Nachrichten bekommen. Das ist ja gut, aber ich sag ja immer, willst was gelten, mach dich selten. Es ist natürlich schön. Also ich hätte mich jetzt, also wenn jetzt niemand geschrieben hätte, was ist eigentlich los, hätte ich gesagt, ja, dann können wir es auch gleich lassen, ne? So.
Na.
Immerhin haben zwei geschrieben.
Wir machen weiter bis zum bitteren Ende, auch wenn niemand mehr schreibt.
Das stimmt allerdings.
Nehmen wir uns weiter auf. So.
Ja, dann nehmen wir uns weiter auf. Genau, das stimmt.
Und
das ist eigentlich eine gute Idee. Ich sehe uns auch mit 100 hier noch sitzen und irgendwie das aufnehmen, selbst wenn Podcasts schon einfach gar nicht mehr existieren, wahrscheinlich verboten worden sind, weil irgendwas damit los ist.
Weil jeder einen Podcast macht. Eigentlich.
Das stimmt, das ist das neue, Podcast ist quasi das neue, wie soll man es sagen, einfach die neue digitale Visitenkarte. Jeder hat einen Podcast.
Ja, es ist interessant. Ich meine, hörst du privat viel Podcasts?
Keinen einzigen.
Interessant.
Wirklich keinen einzigen. Und das finde ich, ich sehe dieses Format, ich kenne dieses Format, ich mache ja auch dieses Format. Mhm. Ich habe auch gute Podcasts mir schon mal angehört und angefangen. Ich habe bin noch nie dran geblieben. Mhm. Ich bin tatsächlich jemand, ich höre sehr viel Radio und mag, wenn dann da mal so eine Reportage kommt tatsächlich, die dann so eine Reportage ist. Also ich höre ganz viel Deutschlandfunk zum Beispiel. Mhm. Also vor allem morgens, weil ich mich da sehr gut auf den politischen neuesten Stand nebenbei gebracht fühle und wirklich, die haben auch super Interviews und so morgens. Und ich bin auch froh, wenn ich die nicht immer sehen muss, die Leute, die interviewt werden. Ja. Aber da kommt dann eben, oder auch Deutschlandfunk Kultur, da kommt dann ab und zu dann so eine Reportage, 20 Minuten, ich weiß nicht, irgendwas, auch so ein nischiges Thema, und das entdecke ich dann so plötzlich und da höre ich dann halt total gerne zu, wenn sich das ergibt. Aber ich habe nicht diesen einen Podcast, den ich jetzt irgendwie morgens, jeden Morgen höre, und ich weiß nicht, woran das liegt, weiß ich nicht.
Ja,
aber umso schöner, dass es viele Menschen gibt, die das hören und auch uns hören.
Ja. Nee, das ist ja auch, ist ja, und heißt du? Ja überhaupt nichts. Also wir arbeiten ja auch fürs Fernsehen und gucken kein Fernsehen. Also ich auf jeden Fall.
Ja, ja, genau. Also ich habe eine lange Zeit gar kein Fernsehen geguckt, und jetzt letzten Winter-Lockdown in unserem neuen Häuschen haben wir uns tatsächlich einen Fernseher gegönnt. Und da muss ich sagen, also so mit Internet und so, da gucke ich nicht das lineare Fernsehen, aber man kann halt wunderbar da entsprechend sich so die Dokus anzeigen lassen, die so in den letzten Jahren produziert wurden. Was ich super finde, weil wir kennen das ja, wir machen ja selber Dokus, und früher waren die einfach dann fort.
Ja.
Ne?
Ja.
Und sind irgendwann mal wieder ausgestrahlt worden und man hat selber nicht mitbekommen, wann. Das ist jetzt echt cool. Also man sieht dann irgendwie echt gut produzierte Dokus von vor 2-3 Jahren. So, das hat sich bei mir ein bisschen geändert. Also vor einem Jahr habe ich gar kein Fernsehen geguckt, und jetzt ist das durch diese neue Technik schon so, dass ich ab und zu mir mal eine gute Doku angucke.
Ja.
So. Aber ich weiß, was du meinst. Deswegen, hörst du den Podcast? Podcasts?
Nee, also nicht regelmäßig. Es gab mal vor 1-2 Jahren eine Zeit, da habe ich ein bisschen auf dem Weg von Berlin nach Köln oder von Köln nach Berlin, damals bin ich ja noch viel, viel häufiger hin und her gefahren, da habe ich, wie heißt das, Zeit...
Crime.
Ja, Crime. Also
diese Krimis, die sind ja total beliebt.
Ja,
ne?
Da habe ich so ein paar gehört, bis ich auf eine gestoßen bin, eine Folge, die mir zu hart war, und dann war ich irgendwie abgeturnt. Okay. Da ging es um irgendwelche Kinderschänder, und das war... Irgendwann dachte ich so, nee, warum ziehe ich mir das rein? So, Das ist das eine. Und das war es eigentlich dann auch von Podcasts. Aber was ich erzählen wollte, was ich gestern gelesen habe, auch in der Zeit, ich mache hier Undercover-Werbung, aber nee, Quatsch, aber habe ich auch da gesehen.
Unbezahlte Werbung.
Dass unsere Freundin Jessie Ware, die wir ja beide gerne hören, eine Popsängerin, kann man sagen, Pop-Disco-Sängerin, dass die auch einen Podcast hat. Wusstest du das?
Aha. Nein, das wusste ich nicht, weil ich ja keine Podcasts höre.
Ja, ich auch nicht, aber ist natürlich in England. Und sie ist mega erfolgreich damit. Und zwar ist das ein Food-Podcast, ihrer Mutter zusammen macht.
Ach, wie lustig.
Und dann hat die immer Gäste, natürlich Celebrities auch oft, und redet über deren Lieblingsspeisen und Henkersmal. Und fand ich super. Und die wollte ich mir mal anhören, einfach weil ich sie gerne mag auch. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass zum Beispiel, ach, wie heißt die Lady, die wir auch beide sehr gut für Bettina Rust macht ja jetzt auch diesen
Podcast. Unsere Freundin Bettina Rust, die hat uns übrigens neulich geschrieben. Ja. Die hat uns geschrieben und dann an dieser Stelle mache ich auch gerne Werbung für Bettina Rust. Die Hörbar Rust kommt sonntags immer auf Radio 1, das ist ein super Sender, ein Berliner Sender. Und sie hat aber auch einen Podcast, einen Food-Podcast.
Genau.
Und ihr höre ich auch sehr gerne zu. Ja. Und sie hat uns geschrieben, und zwar finde ich das ganz lustig, weil Bettina Rust macht irgendwie auch eigentlich was ganz anderes. Also ist macht eben Journalismus schon lange, aber ist ein großer, großer Vogelfan und Vogelfreundin. Und da sind wir so verbunden und ab und zu teilt sie dann unsere Posts bei Instagram und sie hat uns letztens auch verlinkt und dann habe ich das geteilt. Und dann schrieb sie uns und hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt und sich dafür bedankt und so von Vogelfreundin zu Vogelfreundin. Mhm. Das fand ich sehr schön.
Ja, genau. Ja, fand ich auch. Und deshalb wollte ich nochmal sagen, sie macht eben auch diesen Food-Podcast. Genau. Und warum ich das sage, ist, long story short, dass ich einen Food-Podcast mir, glaube ich, mal anhören würde. Weil ich liebe Kochen und Essen und Gerichte.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch schön, einfach so nebenbei zu hören.
Und es verbindet auch Menschen, die zum Beispiel eigentlich nicht Koch oder Köchin geworden sind, sondern irgendwas anderes, aber eigentlich das am liebsten machen oder gerne machen oder wie auch immer. Ja. Super verbindend, auch so ein bisschen wie unsere Intention mit den Vögeln. Ja. Wir sind ja keine, für alle, die jetzt erst einschalten nach einem Jahr, wir sind ja keine Biologinnen, Ornithologen, sondern wir machen ja auch ganz andere Dinge und haben aber diese Liebe und haben jetzt nach über einem Jahr Podcast auch echt mitbekommen, dass das vielen so geht. Und das ist echt schön, wenn man so ein Hobby hat, was nebenher läuft, und merkt, dass es vielen, vielen genauso geht. So, und deswegen sind, glaube ich, diese Podcasts auch toll, wenn es um Food geht.
Genau.
Und ein Satz noch dazu. Ich glaube, ich bin grundsätzlich, fällt mir gerade auf, wir fangen ja immer hier mit diesen großen, du fragst ja immer so große philosophische Fragen am Anfang. Jetzt hörst du sowas wie, hörst du Podcasts? Und mir fällt gerade auf, ich bin zum Beispiel auch kein Mensch, der auf dem Weg zur U-Bahn oder so Kopfhörer drin hat und Musik hört. Mhm. Ich hör viel Musik zu Hause, auf jeden Fall, aber ich habe noch nie so diese Wege draußen von A nach B genutzt, um Kopfhörer drin zu haben. Ich bin, glaube ich, ein sehr, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber ich höre mir dann gerne an, was um mich rum passiert. Deswegen höre ich zum Beispiel auch dann die Vögel vielleicht mal, ich weiß es nicht, aber so, das ist mir schon immer aufgefallen, mein Ex-Freund ist immer mit Kopfhörern Fahrrad gefahren in Berlin. Machen viele, sehe ich auch viel. Und das wäre mir nichts. Erstens ist es gefährlich und zweitens bin ich viel zu sehr daran interessiert, was um mich rum passiert, muss ich, glaube ich, sagen.
Ja, kann ich verstehen. Ich war früher auch jemand, der immer Hörer in den Ohren hatte, beim Fahrradfahren und so auch vor allen Dingen U-Bahn fahren. Was ich jetzt wahrscheinlich in der U-Bahn auch noch machen würde. Aber das mache ich auch nicht mehr. Also gerade Fahrradfahren und das hat auch bei mir mit Vögeln zu tun und mit Vögeln und mit der Natur und überhaupt, was um mich herum passiert. Und um jetzt richtig ins Eingemachte zu gehen, ich glaube auch als lebenserfahrene Person, dass die Achtsamkeit, also das heißt, dass man im Moment ist und einfach mitbekommt, was passiert und mit sich selber, dass das auf Dauer einfach zu viel ist, wenn man sich immer übertönt mit Musik und so. Und das war auch ein Grund bei mir. Ich gesagt habe, nee, ich mag und ich finde auch diese Pausen ganz schön, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, was höre, auch wenn es jetzt keine Vögel sind, Menschen etc. Ja. Ich glaube, das ist gut für die Seele und man ist im Hier und Jetzt und nicht mit den Gedanken ganz woanders, weil bei mir Musik hat ja auch immer mit Erinnerungen und ich denke dann, das sind ja Anstöße, die Musik gibt und deswegen, genau. Ja.
Was aber auch gut für die Seele ist, ist, wenn ihr uns hört, immer auf dem Weg zur U-Bahn, zur Arbeit, ins im Bett,
auf dem Klo, beim Schlafen,
auf dem Klo, in der Dusche,
in der Badewanne.
Das ist eigentlich am besten für die Seele.
Auch wenn andere Leute dabei sind und mit euch reden, ist es gut, wenn ihr unseren Podcast hört.
Ja, das ist einfach rausgehen, irgendwie vielleicht noch auf die Tür weisen, auf die Haustür, dass die Person weiß, wo es rausgeht und dann einfach uns
weiter. Oder einfach
sag mal, fällt dir eigentlich auf,
was ich für eine Sonore? Den Mund einfach auf, aber nichts sagen. Aber den Mund auf und zu und dann einfach sagen, aha. So. Aber
fällt dir eigentlich auf, was ich heute für eine sonore Stimme habe? Irgendwie, oder höre ich mich an wie immer? Ich habe das Gefühl, ich klinge tiefer als sonst.
Nee, du hörst dich vielleicht an wie immer.
Vielleicht habe ich
aber zu viel Testosteron heute. Aber vielleicht willst du das einfach. Du möchtest dass ich sage, du hörst dich ganz sonor.
Okay,
kommen wir zum Thema.
Letztens hat auch noch mal jemand geschrieben, ganz kurz noch. Also letztens hat noch mal jemand geschrieben, vielen Dank für euren schönen Podcast. Aber es dauert mir immer zu lange, bis ihr auf den Punkt kommt. Und da muss ich sagen, was ist denn der Punkt?
Ja, genau.
Also ich glaube, unsere treuesten Fans, ich fand das süß. Ne?
Ja.
Ist ja auch okay.
Ja,
dann ciao. Dann
weißt du, da freut sich jemand, jemand, dass er irgendwie Rotkehlchen liest und dann fangen wir an.
Und dann kommt nach neun, dann steht da, das Rotkehlchen kommt nach 39 Minuten, kommt dann 2 Sekunden was zum Vogel und dann tschö.
Nee, eingeleitet,
so ist ja nicht.
Eingeleitet mit mir und heute, ihr wollt wohl wissen, um welches Vogel es geht.
Ja, und ich muss auch noch was Aufregendes sagen, meine Tante und mein Onkel, die hören jetzt auch mit riesen Begeisterung unseren Podcast. Ich muss jetzt echt lieben Gruß an dieser Stelle. Ich muss jetzt echt aufpassen. Also ich muss nicht aufpassen, tue ich ja nicht. Also alles gut. Aber die hat zum Beispiel auch, meine Tante hat letztens noch gesagt oder gedacht, dass ich bei dir immer, dass wir uns immer treffen für jede Aufnahme.
Ach gut.
So. Und deswegen, also die ist natürlich auch irgendwo eingestiegen mittendrin. Ja. Ne? Also alle, die von Anfang an hören, von Folge 1, wissen ja, dass Antonia in Köln sitzt und ich sitze in Brandenburg. Aber an dieser Stelle sage ich es nochmal, für alle, die jetzt diese Folge einfach nur so einschalten, wir sehen uns quasi viel zu selten und machen das Ganze auf die Ferne. Und das ist aber auch schön, weil Antonia kann erzählen, was bei ihr auf dem Balkon abgeht. Ich kann erzählen, was bei mir im Garten abgeht. Und das ist die Überleitung zu unserem Morgenreport, oder?
Ja. Ja,
hast du heute schon ein Foil gesehen? In Köln am Ring.
Also es gibt ganz viel zu erzählen, weil wir haben ja länger nicht geredet, aber heute Morgen einfach nur, um so eine Momentaufnahme zu geben. Ich bin umgezogen und ich bin noch im gleichen Haus wie immer, habe also den Balkon
jetzt
unter
Keller,
meiner früheren Wohnung bezogen jetzt. Und natürlich als allererstes, bevor ich noch die Möbel runtergebracht hat, habe ich an dem Abend davor schon das Vogelfutter unten anmontiert. Voll süß.
Aus panischer Angst, dass die Vögel denken, oh Gott, kann ich total verstehen.
Habe ich alles schon gemacht und so und das wurde auch dankend angenommen.
Echt? Waren die verwirrt? Erzähl mal.
Nee, das hat 1-2 Tage gedauert und dann war das kein
Ding
mehr.
Das ist lustig. Okay.
Also ich habe seitdem die großen Alexander-Sittiche nicht mehr gesehen. Das ist aber kein Wunder. Ich war auch eine Woche weg. Da kommen wir vielleicht später mal kurz zu. Aber aber heute Morgen habe ich das süßeste Bild, was ich mit Vögeln, also was mit Vögeln zu tun hat, je gesehen habe, gesehen. Und zwar bin ich auf den Balkon und habe rausgeguckt, wir haben ja sehr, sehr schönes Wetter hier, 28 Grad, glaube ich, wird es heute. Und guck raus und dann kommt eine kleine, winzige Blaumeise angeflogen und setzt sich auf das, auf den Balkon. Und daneben, eine Sekunde später, das Brüder oder Schwesterchen daneben. Und
ach, so ein Junges.
Das sind kleine Jungvögel,
ach, so süß.
Die gerade Nein, ja. Und dann saßen sie da so mini, ich meine, Blaumeisen sind ja sowieso klein, aber
die haben aber so einen kurzen Schwanz.
Ja, ja noch, ne? Miniatur und dann diese Färbung, die haben ja so einen ganz gelben Bauch und so perfekt und klein und hübsch. Und dann saßen sie da und haben dieses typische, aufgeregte, dieser Flehruf. Ja, genau. Und saßen dann... Und ich dachte, hätte ich das aufgenommen, es war wirklich extrem süß, dann sind sie weggeflogen. Also die Blaumeisen hier bei mir haben auf jeden Fall drei Junge großgezogen und die sind konstant hier beim Essen. Das sind dann fünf Blaumeisen und es wird höchste Zeit, dass wir Blaumeisen machen übrigens. Und,
das stimmt. Aber die können wir auch im Winter machen.
Genau, und die Kohlmeisen kommen auch. Die Sittiche haben es auch gerafft, obwohl sie natürlich, weil ich eine Woche nicht da war, wenig Äpfelchen bekommen habe. Und das muss ich jetzt leider erzählen, Philipp. Ich habe es dir schon geschrieben, wie schlimm es war. Aber in der Zeit, wo ich nicht hier bin und wir haben auf dem Balkon unsere Möbel stehen, hat sich eine Stadttaube mit drei Zweigen, ein Nest gemacht und zwei Eierchen gelegt unter diesen Möbeln. Und wir kamen wieder und dann saß sie da und ich war so durcheinander und wusste nicht, was ich tun soll, weil die Möbel müssen natürlich von dem Balkon weg, ne?
Ja.
Und die sitzt da und dann habe ich bei der Taubenhilfe hier in Köln angerufen, die sehr gut sind. Und dann haben die mir erklärt, was ich tun soll. Also die Eier, wenn die Taube gerade nicht da ist, nehmen und zwei Plastikeier hinlegen, die ich dann bekommen habe. Und das habe ich gemacht und seitdem brütet diese arme Taube immer noch, konnte immer noch nichts wegräumen, auf diesen zwei Plastikeiern.
Und der Hintergrund ist natürlich, dass... Wenn sie jetzt, also nur um das zu verstehen, also auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du das nicht gemacht hättest, wären da jetzt nächste Woche oder wahrscheinlich diese Woche, die brauchen ja nur so 2-3 Wochen, zwei Junge geschlüpft und das wäre nicht gut gegangen, weil dann ja sozusagen Mieter oder neue Mieter gekommen wären und ihr das alles hättet wegräumen müssen oder wieso?
Nein, der Hintergrund ist dass zum einen der, dass das ja mein Balkon ist von der neuen Wohnung.
Ach so,
ich muss die Möbel nach unten, wie gesagt, der Balkon steht voll, die Möbel müssen weg. Ja. Ich kann die da jetzt nicht 4 Wochen stehen lassen. Das ist das eine.
Ja.
Das andere ist, wenn die Taube erfolgreich brütet, wird sie immer wieder kommen. Ja. Und sie wird natürlich mega gestresst. Durch meine Tochter, durch mich, durch die Leute, durch die... Wir müssen da ja, wie gesagt, alles wegräumen. Dann, jetzt nicht, aber wenn sie weg ist. Und dann kommt noch hinzu, wenn die Vögel geschlüpft wären, die Kleinen, sind diese Nester sind ja geschützt. Das heißt, für jeden, der jetzt zuhört, wenn ihr eine Taube, auch eine Stadttaube, seht, die Junge hat oder schon die Eier gelegt, sind die eigentlich geschützt. Du darfst dann nichts mehr dran, du darfst sie auch nicht stören, nicht hingehen.
Ja.
So. Aber wir reden ja jetzt von meinem Balkon. Natürlich gehe ich am Fenster vorbei. Ich ziehe ja gerade hier ein. Ich meine, diese arme Taube ist total... Die guckt ja durchs Fenster, sieht sie mich allein, wie ich da rumwurstele und Sachen auspacke und ist natürlich total nervös. Und hätte die Jungen bekommen hier auf dem Balkon, dann wäre das noch 3-4 Wochen so gegangen. Und die Befürchtung ist natürlich auch von den Organisationen, von der Tierschutzorganisation, die ich angerufen habe, dass wenn sie zu gestresst ist, dass sie das Nest verlässt und dann hast du eben diese zwei Kleinen, die hier sitzen, ne?
Ja, das heißt, jetzt verstehe ich, sie hat sich einen Nistplatz gesucht, der natürlich leer war. Da war niemand. Und dann, jetzt bist du da und es gibt richtig Ramazamba sozusagen.
Ja.
Also, um das nochmal zusammenzufassen, beziehungsweise auch für euch, es gibt diese Organisation. Holt euch in so einem Zweifelfall bitte immer Hilfe und Rat.
Habe ich auch
und macht
gemacht.
Das nicht einfach so. Macht es nicht einfach so, weil es gibt auch Möglichkeiten übrigens, wo die gesagt hätten, passt schon, die hat sich das ausgesucht, lass sie da sitzen. Also vor allem, wenn eine Taube zum Beispiel im Balkonkasten, auf dem Balkon oder wie auch immer, das macht, wo schon Betrieb ist und die das schon kennt,
absolut.
Dann wird sie auch da bleiben. Ja. Also dann auf gar keinen Fall irgendwas wegräumen oder so. In deinem Fall ist das was anderes und gut, dass du dir da Hilfe geholt hast. Das würde ich jedem raten. Es gibt in jeder Stadt fast diese Stadttauben. Ja. Hilfe und die sind wirklich super.
Ja, und was ich noch dazu sagen will, ist die Dame bei der Organisation, also bei dieser Taubenhilfe, die meinte auch, das scheint eine Jungtaube zu sein, weil die brütet, weil so schnell eigentlich, ich meine, die Möbel standen da 2 Wochen, 3 Wochen und in diesen ersten 1,5 Wochen waren die ganze Zeit Bauarbeiter da. Da ist natürlich keine Taube reingegangen. Und dann stand der Balkon 1 Woche still und auch nicht ganz still. Und sie scheint also das schon, oder ich meine, ich weiß es nicht, aber was meinst du? Ich glaube, meine Mutter meinte zum Beispiel, ja, die Tauben haben eben auch nicht genug Brutmöglichkeiten, Nistmöglichkeiten, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja,
na klar,
die werden ja überall verscheucht.
Ja, stimmt.
Und jetzt hast du sie auch noch verscheucht.
Nee, sie ist ja immer noch hier. Sie sitzt auf ihren Plastikeiern, ne?
Das ist übrigens eine Art, die auch diese Taubenvereine tatsächlich, auch diese Taubenschläge zur Regulierung des Bestands wirklich machen. Also es gibt in Berlin zum Beispiel ein großes Projekt, da wurde ein Luxustaubenschlag am Potsdamer Platz gebaut und die Leute denken, also oben auf dem Hochhaus, die Leute denken, die das gelesen oder gehört haben, wieso kriegen die jetzt noch einen Taubenschlag? Der Hintergrund ist, der ist so gut, dass die alle da reingehen, dort brüten und von Experten kann dann das der Bestand reguliert werden. Das heißt, es werden sozusagen auch Eier ausgetauscht und so hat man eine Kontrolle darüber und weniger Krankheiten und so weiter sind das Ziel. So, das heißt, dieses mit den Plastikeiern ist gang und gäbe in der Stadttaubenpolitik, wenn man so will.
Ja, naja, es ist so ähnlich, als würde man Hunde oder Streunerhunde oder Katzen kastrieren, einfach um zu.
Es kommt ja auch vor, dass dass Eier unbefruchtet sind. Und das wird sie jetzt denken und dann wird sie das Nest verlassen und sagen, das ist ein scheiß Platz, hier komme ich nie wieder hin.
Ja, genau.
So. Ja. So blöd es auch ist.
Aber ist nicht schön.
Kann ich mir vorstellen, dass das.
Also ich muss dir sagen.
Nee, ist nicht schön. Ich hätte gedacht, so, dass man das irgendwie hinkriegt, dass man irgendwie versucht, dann da, weiß ich auch nicht, drumherum zu latschen oder so, aber das wird wohl nicht gehen.
Nee, das geht hier wirklich nicht und vor allen Dingen ist sie direkt am Fenster, die wird konstant gestört, ne? Weil wir ja hier einziehen, du kannst dir vorstellen, mit Decken und alles und ach, das ist alles. Es ist auf jeden Fall keine, für niemanden eine schöne Situation, die Luzi heult hier rum die ganze Zeit.
Ja.
Ist es nun mal, ist ein langer Morgenreport von meiner Seite geworden, aber jetzt hau du mal rein.
Ja, vielleicht kommt irgendwann, wenn alles fertig ist, nochmal eine Taube und macht dort irgendwo in einer Ecke ein Nest, wo es akzeptiert ist und wo es funktioniert. Das wäre doch schön.
Das wäre schön, ja, gucken wir mal.
Nicht wahr? Genau. Also, lieben Gruß an die Taube und ihr schafft das schon.
Wir schaffen das.
So, jetzt bin ich ein bisschen traurig. Aber es ist ja richtig so. Aber wir müssen ja auch zur Stadttaube mal eine Folge machen. Das ist einfach
ganz
zu
wichtig.
Das ist einfach
ganz
das wichtig. Kann man nicht so anreißen jetzt. Also Leute, wenn ihr mit diesen Stadttauben irgendwelche Zweifel habt, dann ich sag's noch mal, geht zu irgendeiner Organisation. Wir haben auch schon mal Post gekriegt. Übrigens, wo jemand gefragt hat, kann ich das wegmachen oder so, dieses Nest, und da habe ich ein bisschen harsch geantwortet, also gesagt, nein, natürlich nicht so. Ne? Ja. Also, und diese Person wollte einfach nur Wissen und Hilfe und keine Ahnung. Es ist ein schweres Thema, aber da machen wir noch mal was zu. Bin ich mir ganz doll sicher.
Ja, Stadttauben ist ja auch fast Vogel des Jahres geworden. Muss jetzt mal passieren.
Ja, eben drum. Mhm. Mein Morgenreport, ich mache einen ganz kurzen. Bei mir sind die Kohlmeisen ausgeflogen. Ich hatte ja 3 Nistkästen mit Kohlmeisen besetzt.
Oh,
ne? Die letzten Jahre gar nicht.
Ja.
Und die waren alle nur so, ich würde sagen, 40, 50 Meter max auseinander, also im Garten. Ich habe ja einen großen Garten. Die waren alle, ich habe ja in jedem Baum einen Nistkasten. Also meine Freunde haben letztens, irgendjemand war hier und meinte so, bin ich gerade auf LSD oder warum gucken mich hier überall diese Häuschen an? Es war sehr lustig, muss ich sagen, weil es mir dann auch aufgefallen ist, es ist leider, also wenn man da kein Herz und kein Auge für hat, dann denkt man sich, was ist das?
Ja.
Und natürlich hängen die auch teilweise zu eng, wo man sagen würde, das ist zu eng, das sind ja keine Meisen, brüten ja nicht in Kolonien wie Spatzen oder Mauersegler oder so, Aber ich will das natürlich machen, dass sie sich was aussuchen können, also den Besten. Ne?
Ja.
Das ist ja so ein bisschen so. Und dann aber plötzlich drei Kohlmeisen so in so einem echt kleinen Abstand, was ich krass finde. Die letzten Jahre gar nichts, also gar keine Kohlmeisen. Und jetzt so viele, fand ich mega schön.
Ja.
Und die sind gestern ausgeflogen, die einen, die im Hof sind. Und ich war auch dabei, das erste Mal seit meiner Kindheit, glaube ich, dass ich wirklich gesehen habe, wie sie von innen am Loch hängen, noch kurz gefüttert werden und dann den Sprung wagen.
Mhm.
Und es ist wirklich, also es ist das Süßeste.
Ja,
man, ja, und man dann flattert und dieses Schwänzchen kann noch nicht steuern und dann bomben irgendwie gegen so eine Hauswand und man denkt so, nein! Und das gehört aber alles dazu. Also die tun sich ja auch nichts. Wenn man mal gesehen hat, wie so Entenküken aus, es gibt ja Entenküken, die aus Baumhöhlen springen, hat man vielleicht schon mal jemand gesehen, diese Videos. Die tun ja sich nichts, ne?
Ja.
Also die haben da echt so weiche Knochen. Aber man sieht diese kleinen Dinger durch die Gegend flattern und dann knallen sie wieder irgendwo gegen. Dann wollen sie in einem Baum landen und haben das ja noch nie gemacht. Dann fliegen sie in den Baum und stürzen so vorne über und puff. Es ist leider süß, aber auch normal. Und ich habe dann beobachtet, die sind alle tatsächlich irgendwann so ins Gebüsch dann doch gekrochen. Also das war gut, weil hier sind auch Katzen in der Gegend.
Ja, genau.
Also nicht im Hof direkt, aber das war gut zu beobachten, dass das dann auch die Mama oder Papa, wer auch immer, irgendwie schafft, dass die dann doch rechtzeitig und sicher in irgendeinem Geäst sitzen. So, das hat mich sehr gefreut. Und ansonsten ja, ist der Pyrol mein Sommervogel voll zu Gange. Jeden Morgen flötet der hinten und ich bin
schön. Kannst
mega,
du das nicht?
Mega glücklich.
Du musst mir da mal mehr von schicken. Ich liebe das.
Okay, ja. Mach ich. Habe ich heute auch nochmal gepostet. Aber ich schick's dir auch gerne nochmal. Das ist wirklich das Schönste. Und das Schlimme ist, in Anführungszeichen Schlimme, der Herr haut ja Ende Juli schon wieder ab.
Ja.
Das ist einfach so schlimm. Also den müssen wir leider auch diesen Sommer noch machen. Vielleicht dann, wenn er abhaut. Weil dann muss ich weinen und dann bin ich melancholisch.
Ja.
Das ist wirklich, der kommt ja so spät und fliegt so früh wieder, aber in dieser Zeit ist er am Flöten unglaublich, unglaublich, und jeden Morgen wieder bin ich voll beseelt, muss ich sagen.
Ach.
Genau, und sonst natürlich, die Schwalben rasten aus,
ja,
erzähle ich einfach nächstes Mal. Es sind jetzt, glaube ich, 19 Nester, letztes Jahr waren es 9. Also ich weiß nicht, was los ist.
Ja, natürlich, man,
unser Haus ist
Hilfe.
Voll. Ja, unser Haus ist, wir haben ja letzten Sommer das Haus gestrichen, renoviert, schön gestrichen, tagelang, weiß natürlich, sehr schlau. Unser Haus ist jetzt Stracciatella,
hey.
Die neue Vogelfarbe, Vogelornithologenfarbe, weil die Schwalben es komplett zugeschissen haben.
Oh Mann.
So, es ist nicht schlimm, aber es ist lustig, aber es ist halt, die fliegen, ich meine, bei 19 Nestern, sagen wir mal 20 Nester, ist leichter zu rechnen, hast du 40 Schwalben hier rumflattern. Ne? Das
ja.
Ist ja, aber letztes Wort dazu, vorgestern oder so, ich poste ja manchmal diese Bilder, wie sie da an dem Wasserloch sitzen und sich da ihren Schlamm holen,
mhm,
für die Nester. Und das ist ja der einzige Moment, wo die landen. Das mögen die auch nicht, wenn die da sind. Das merkt man, das stresst die. Und dann war ich im Hof und es kam 4 Meter, 5 Meter neben mir ein Sperber von oben geschossen und hat sich eine Mehlschwalbe am Wasserloch geholt.
Ach Quatsch.
Doch. Und es war auch wieder so ein Moment, wo man so denkt, oh, weil der ist dann mit ihr weg, die war sofort tot, die anderen sind hinterher, das machen Schwalben ja, also richtig schön auf den Sperber drauf.
Ja.
Das ist ja, sieht man manchmal auch am Himmel. Mauersegler und so machen das auch, wenn ein Greifvogel sich nähert, der auch eigentlich keine Gefahr ist, dann gehen die da drauf. Hassen nennt man das, also dieses Hassen,
ja,
heißt wirklich auch Rabenvögel hassen,
ja,
Greifvögel zum Beispiel,
ja,
auch, Rabenvögel hassen auch, also dieses Draufgehen nennt man Hassen, Eulen, deswegen brauchen die zum Beispiel auch immer Nadelbäume, in denen die sich verstecken können, weil die sonst sofort von den Rabenvögeln gehasst werden. So, und das war krass, weil man wieder an diesem Punkt ist, okay, welchen Vogel mag man jetzt lieber? Natürlich mag ich die Schwalben lieber. Ich habe ein totales Verhältnis zu denen und denke mir so, okay, die war da gerade am Nest bauen, die sind zu zweit und jetzt ist einer weg. So.
Krass.
Das hat mich natürlich getroffen.
Ja. Ja.
Und gleichzeitig habe ich letzten Herbst, ist hier ein Sperber vor die Bushaltestelle geknallt, die ist verglast.
Das war auch
den
so
habe ich mit großem Aufwand gerettet.
Ja.
Also it's complicated, liebe Freunde. Ne? Absolut. Also wirklich. Hätte ich den Sperber nicht gerettet, dann hätte jetzt die Schwalbe noch gelebt. Naja.
Nee, das stimmt. Nein, der ist ja auch gestorben.
Stimmt, der ist im Tierkrankenhaus dann gestorben. Ja. Aber es ist egal, es kennt ja jeder dieses Greifvogel-Ding und so. Und es ist, deswegen kriegen Schwalben ja auch irgendwie so viele Junge und auch fünfmal im Jahr gefühlt und was nicht, zweimal im Jahr. Aber die sind eben ganz unten in der Nahrungskette, werden ja auch nur 1 bis 2 Jahre alt. Das haben wir in unserer Schwalbenfolge auch behandelt.
Ja.
Es hat schon alles seinen Sinn, aber es ist nicht schön, das sehen zu müssen. Und vielleicht hat der Sperber sich ja nebenan heute auch wieder eine Schwalbe geholt und jetzt sind 2 Single-Schwalben, verwitwete Schwalben, vielleicht wieder glücklich.
Vielleicht sehen sie sich an und verlieben sich.
Ja, und denken sich, bist du Witwe? Ja. Ah, bist du Witwe? Ja.
Es kann aber auch sein, dass der Sperber mit der Schwalbe gegen ein Fenster geknallt ist und völlig umsonst. So, also gut, es gibt mehrere Möglichkeiten.
Aber jetzt sind wir aber wirklich weit fortgeschritten. Also, es war aber ja ein wichtiger Talk und für alle, die nicht möchten, dass wir so eine lange Einleitung machen, denen kann ich sagen, ist uns egal.
Ja.
Wir machen das so.
Wir
haben jetzt ja auch wirklich lange über Vögel geredet und nicht nur über andere Dinge. Es ist eine große Freude, dass wir heute einen Vogel behandeln, den wir bei der letzten Folge nicht bestimmt haben, weil wir einfach überlegt haben, wir machen wieder was anderes.
Ja.
Wir haben ja bei der letzten Folge schon...
Wir wollen euch verwirren.
Genau, wir haben bei der letzten Folge ja schon gesagt, wir machen einfach den Kuckuck, weil der gerade zurückgekommen ist und wir ziehen jetzt keinen Vogel.
Ja.
Jetzt haben wir uns aber schon wieder was Neues überlegt, wie ihr vielleicht am Titel schon gelesen habt. Und zwar geht es um den Wiedehopf. Der Wiedehopf, der Wiedehopf, der bringt der Braut einen Blumentopf.
Fiederalala,
fiederalala, fiederalala. So.
Okay.
Es hat einen Grund, warum wir das entschieden haben. Antonia,
genau.
Erzähl doch mal.
Ja, also ich war auf Mallorca vor letzte Woche eigentlich, die ganze letzte Woche. Das hat, es hat eine lange Vorgeschichte, warum ich überhaupt da war und auf jeden Fall war ich da in einem wunderschönen Haus im Tramuntana-Gebirge. Philipp kennt die Gegend sehr gut. Und das ist im Westen Mallorcas, da wo die Berge sind, ist sehr, sehr grün. Wir waren wirklich sehr, sehr abgeschieden mit dem Haus, mussten fast 6-7 Minuten alleine über so einen Schotterweg überhaupt dahin kommen.
Schön.
Ja, das war ein bisschen anstrengend, weil die Fahrt eben, ich habe mir immer in die Hose gepisst, weil ich dachte, gleich stürzen wir hier den Berg runter. Aber hat natürlich auch seine Vorteile, nämlich wirklich super ruhig, wir hatten einen wunderschönen Ausblick und wir sind immer wandern gegangen und dank Philipps guten Tipps habe ich dann auch vermehrt auf den Wiedehopf geachtet, weil Philipp meinte, den gibt es da ganz, ganz oft und dann habe ich auch ein bisschen mehr darauf geachtet und das stimmt natürlich, es gibt ja immer diese Terrassenbauten, die also entweder für Olivenbäume oder auf jeden Fall Obstanbau oder so angelegt werden. Und diese Steine, die da übereinander geschichtet werden, die geben natürlich einen wunderbaren möglichen Nistplatz für Wiedehopfe da. Und dann habe ich eigentlich die ganze Woche damit verbracht. Den Wiedehopf zu suchen.
Und, in so einem Tarnzelt.
In einem Tarnzelt habe ich mich aus dem Haus, was wunderschön war, gelöst und bin einfach unten. Aber wir sind beim Wandern und so habe ich wirklich drauf geachtet. Und wir hatten in der Tat, wie du schon richtig bemerkt hattest, einen Wiedehopf im Vorgarten sozusagen. Das heißt, der war eigentlich vor uns. Ich habe den konstant rufen gehört.
Hup, hup, hup. Hup, hup, hup.
Ja, und das werde ich gleich auch posten. Also sobald die Folge online ist, gehe ich mit diesen crazy Videos raus.
Ja.
Und und ich habe den Wiedehopf leider nur einmal fliegen sehen, von oben sozusagen.
Ja.
Und zwar kam dieses Geräusch, dieses typische Hup, 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 Hup.
Du kannst das aber auch gut.
Ja.
Super.
Hin und dachte, oh, der muss aber ein bisschen mehr. Der war aber wirklich vor unserem Haus sozusagen und dann habe ich ihn erschreckt.
Ja.
Weil das ist mir aufgefallen, dieses Rufen hört sich immer an, als wäre das ganz weit weg. Mhm. Aber es ist gar nicht so. Die können ganz nah sein.
Es ist leise eigentlich.
Genau.
Das stimmt. Ja.
Ja.
Das stimmt.
Und dann habe ich ihn einmal von oben gesehen und das ist ja, ja, also ich habe eine, ich weiß nicht warum, aber ich mag den Vogel unglaublich gerne.
Ja.
Ich finde den, also dieses Geräusch ganz toll. Ich finde, wie der aussieht, Wunder, also wirklich, da kommen wir ja gleich zu. Und ja. Meine Schwester hat ihn dann auch fliegen sehen, da war ich leider gerade drin im Zelt. Ja. Und genau, also das ist der Grund, warum wir den Wiedehopf machen, weil wir gedacht haben, A, der ist nicht mehr so lange da, B, er hat es auch nötig und C, hat der, war ich auf Mallorca im Warmen, ja, genau, und habe ihn da auch gesehen.
Und er wurde sich auch gewünscht von Menschen, genau. Es ist also jetzt nicht völlig wahllos, ja. Und es ist einfach ein Vogel, der, glaube ich, so eine gewisse Faszination auslöst, auch in Deutschland, weil er hier tatsächlich früher häufiger war. Es ist ein sehr wärmeliebender Vogel, deswegen ist er zum Beispiel auf Mallorca und den Balearen auch noch sehr, sehr häufig. Mhm. Und er mag diese kleinteilige Landwirtschaft, sage ich jetzt mal. Also, so wie viele unserer Vögel, die wir hier schon behandelt haben, aber dazu kommt noch dieses Wärmeliebende. Und es gibt eben da in Südspanien vor allem, aber auch in Italien und in der Toskana und so.
In der Türkei diese kleinen,
genau, in der Türkei. Diese kleinteilige Landwirtschaft, das bedeutet auch, das liegt auch daran, dass da viel Felsenland ist. Du musst diese Terrassen oft in die Felsen bauen. Hast also ganz normal, dass da nur kleine Felder sind. Ne? Mhm. Also das hängt damit so zusammen. Und dann diese Olivenhaine und dieser Trockenrasen. Also der Wiedehopf mag keine Feuchtwiesen.
Ja.
So, der mag Wiesen, aber die müssen trocken sein. Da müssen Insekten leben, wie zum Beispiel diese Maulwurfsgrille. Mhm. Die kennt man vielleicht noch. Die sind ja riesengroß. Die gibt es in Westdeutschland kaum noch. Also das ist, wir haben die hier. Hier gibt es auch Wiedehopfe in Brandenburg. Wenige, aber es gibt sie. Sie sind auf dem Vormarsch wieder, da komme ich gleich zu. Aber er ist eben gebunden an diese Großinsekten, die er mit seinem starken, langen Schnabel so aus der Erde stochert auch.
Ja.
Das ist auch so ein typisches Verhalten, wenn man ihn nicht im Flug sieht und erkennt, und man Glück hat, dass man irgendwie an so einer, irgendwo im Urlaub ist in der Toskana oder vielleicht auch in, am Kaiserstuhl in Baden-Württemberg oder irgendwo. Da kommt er tatsächlich auch so vor, dass man ihn auf diesen Wiesen beobachten kann, wie er so wandert, so ein bisschen wie so ein Star und immer dabei so in die Erde stochert.
Ja.
Ne? Also das ist auch so ein typisches Wiedehopf-Verhalten. Und ja, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir den heute behandeln, weil ich ihn auch das erste Mal auf Mallorca gesehen habe. Mallorca hat ja wahnsinnig viele schöne Ecken. Es ist ja nicht nur der Ballermann, sondern man kann da wunderbar wandern und es gibt eine sehr, sehr schöne Natur im Norden, das Tramuntana-Gebirge hast du gerade schon genannt. Ich habe meinen ersten Wiedehopf, aber witzigerweise, ich war drehen auf Mallorca, ich habe da einen Film gemacht und dann war ich am Ballermann, richtig am schlimmsten Ballermann und da waren 5 Wiedehopfe in so einer Hotelanlage im Vorgarten und haben sich gestritten. Und das war, die sind da rumgeflogen wie hier die Stare.
Das ist echt
und krass. Das war meine erste Erkenntnis, wo ich dachte, oh wow, du musst die Augen offen halten. Und dann waren die überall gefühlt. Und das war im Hinterland dann auch so, da waren sie etwas scheuer.
Ja.
Aber ganz oft, wenn man über diese Schotterpisten gefahren ist, ist vor einem einer aufgeflogen oder von einer Mauer auf die nächste oder hinter einem. Ich habe im Rückspiegel dann mal eingesehen, wie er hinter einem gelandet ist, weil man durch das Durchfahren irgendwelche Insekten aufgescheucht hat. Also wer mal nach Mallorca fährt, achtet drauf. Das ist ein Vogel, den man dort tatsächlich gut treffen kann und auf den viele ja auch so sehnsüchtig auf den kleinen privaten Listen im Kopf warten.
Ja.
Weil den will man ja gern mal sehen.
Ja, zu der richtigen Zeit muss man natürlich sagen. Also A, Mallorca zur richtigen Zeit und auch für die Vögel sind ja Langstreckenzieher.
Ja.
Das heißt, Mai, Juni ist, glaube ich, eine tolle Zeit auf Mallorca. Also nicht nur für den Vogel, sondern auch einfach, weil die Insel so wunderschön dann ist. Es ist noch nicht so übervölkert. Und gerade so im Westen blüht alles. Also das war wirklich also von der Natur her super schön. Wirklich super schön.
Ja, total. Total. Ich habe sogar gelesen, dass auf Mallorca inzwischen auch einige Wiedehopfe sogar überwintern.
Ah, okay.
Ja, habe ich heute Morgen noch gelesen. Aber genau, in Deutschland, die Wiederhopfpopulationen sind klarer Sommervogel und zwar auch wirklich Sommer. Also nicht ganz so kurz wie der Pirol, aber der haut im August auch schon wieder ab.
Ja.
Also das auf jeden Fall.
Und wenn wohin man, haut der denn ab? Vielleicht das mal ganz kurz sagen. Also er ist wieder nach Afrika, fliegen zwar alle fliegen...
Südliches wieder, ne? Auch südliches Afrika.
Ja, und Indien auch, also Ja, genau, südlich der Sahara, ne?
Genau, ich glaube, die östlichen Populationen, weil das ist ein Vogel, den gibt es auch weit in, nach Russland und in die Ukraine und so rein, wo eben auch dieses trockene Klima natürlich ist, ne? Und die, meine ich, fliegen tatsächlich eher Richtung Indien, aber ich bin mir
Genau.
gerade nicht sicher. Das ist aber bei einigen Arten so in
Ja.
Europa.
Also insgesamt, vielleicht, du hast es ja eben sehr, sehr schön, finde ich, zusammengefasst, ist auch dieser Vogel in Deutschland stark bedroht
Ja.
durch unsere Landwirtschaft, die wir
Ja.
seit Jahrzehnten sozusagen führen. Das ist eben auch ein Verlierer, ganz klar.
Genau,
Es gibt
genau.
aber, hast du ja eben gesagt, es gibt aber möglich, also es gibt irgendwelche Organisationen und Vorhaben, die auch wirklich erfolgreich ihn wieder
Ja.
angesiedelt haben, ne?
Genau, es ist nämlich so, dass der Wiedehopf eigentlich, wenn er mal irgendwo ist, dann kommt er und die Zustände dort sind okay, dann kommt er auch
Ja.
wieder. Bedeutet in dem Moment, wo man jetzt, also eigentlich ist der Wiedehopf eine kleine Erfolgsgeschichte in Ostdeutschland, in Brandenburg zum Beispiel, gibt es ihn im südlichen Brandenburg wieder häufiger. Das hat damit zu tun, dass hier nach der Wende viele Truppenübungsplätze zu Naturschutzgebieten gemacht wurden und die sind ja so trocken und sandig. Da sind die wirklich häufig geworden wieder und haben sich von da ausgebreitet. Das bedeutet, wenn es einen Wiedehopf irgendwo gibt, ist die Chance groß, wenn man die Flächen ringsherum anpasst, dass er da auch in der Population wieder größer wird. Das hat man hier in Südbrandenburg ganz
Ja.
schön gesehen. Ich habe ihn hier auch schon zweimal gesehen. Es ist auch meistens bekannt, wo welche sind. Also das sollte man dann nicht posten und so weiter, weil es ist halt so ein typischer Vogel, wo die Leute dann alle Fotos machen
Ja.
wollen und so weiter. Aber wenn man so ein bisschen wie bei den Bienenfressern ist das ja auch so. Das sind auch so Vögel, die will man unbedingt sehen. Wenn man so ein bisschen nachforscht und die Leute kennt und so weiter, dann weiß man ungefähr, wo sie vorkommen und wo sie vorkommen können. So. Und das ist eigentlich eine kleine Erfolgsgeschichte, dass er sozusagen im Bestand eigentlich wieder zunimmt. Ist natürlich auch Profiteur vom Klimawandel. Die
Ja.
letzten Frühjahre waren super trocken, dieses hier nicht, aber die davor. Entsprechend waren die Insekten da und mehr Junge werden durchgebracht. Das hat alles was damit zu tun. Also es
Ja.
gibt ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Freude, aber früher war er tatsächlich auch in ganz Deutschland ein typischer Vogel, da gibt es ganz viele
Ja.
Geschichten in der Literatur, in den Gedichten, ein typischer Vogel in den Gärten und damit meine ich jetzt Weinberge und
Obst.
Streuobstwiesen. Also
Genau.
nicht jetzt so Gärten mitten in Köln, sondern diese Obstwiesen, von denen wir ja auch beim
Ja.
Rotschwänzchen schon viel gehört haben. Und die waren eben früher ganz normal, auch
Ja.
in jeder Stadt, in jedem Dorf, jedes Krankenhaus hatte irgendwie riesige Obstwiesen, um sich zu versorgen. Und das war eine typische Wiedehopf-Location, sage ich mal so. Und
Ja.
das sieht man auch, weil er wirklich mit dem Menschen eng verbunden ist. Also in den, ich habe ja gerade schon wir haben ja die Vogelhochzeit gesungen. Also es gibt viele, viele Belege dafür, dass der Wiedehopf eigentlich ein Vogel war oder ist, der mit der deutschen, Entschuldigung, aber mit der menschlichen, mit dem Menschen eng verbunden ist, oder?
Ja, ganz, ganz viele. Also ich möchte noch ganz kurz sagen, es gibt einen Film, der heißt Die Rückkehr des Wiederhopfs.
Oh, der ist so toll.
Den möchte ich jedem ans Herz legen. Das ist
Ja.
ein Film aus Österreich, also für ORF gemacht. Den
Ja,
gibt es
ja.
online bei YouTube. Das ist wirklich ein Film, muss ich sagen, da hat sich jemand oder da haben sich die Macher wirklich die
Ja.
Zeit genommen und auch mit Liebe diesen Film gedreht. Ich finde die Musik ein bisschen krass, ist mir zu viel, aber es ist
Okay.
ein ganz, ganz toller Film mit krassen Aufnahmen. Ich weiß auch nicht, wie die zustande gekommen sind.
Das weiß ich auch
Hier und da
nicht.
habe ich mir gedacht, okay.
Ist das animiert?
Nee, 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 das glaube ich
Das
nicht.
dachte ich nämlich, weil sie diesen Vogel so im Flug so oft
Ja,
verfolgen, ne?
du, also, aber das ist ja jetzt mal dahingestellt, kann man ja mal in
Ja.
Erfahrung bringen, aber ist ein wirklich sehr guter Film. Sehr guter
Super
Film.
gut.
Sollte sich
Ja,
jeder
und das.
angucken. Und was die
Genau.
Geschichten des Wiederhopfs anbelangt, da gibt es ja unglaublich viele, sei es jetzt in der islamischen Kultur, aber auch bei uns in den Breiten.
Ja.
Er wird ja auch als König der Vögel manchmal genannt, das kommt aus der griechischen Sagen, wo wohl gesagt wurde, dass die Menschen so undankbar und böse zu diesem anderen Menschen waren, dass er sich überlegt hat, er
Ja.
möchte jetzt zum Wiederhopf werden und ist dann weggeflogen. Also da gibt es ganz,
Und der hat
ganz
ja diese
viel.
Krone auch, ne? Ich meine, der
Genau.
hat was Königliches.
Genau.
Also auch kulturübergreifend, wie du gerade schon sagst, im Koran wird der Wiederhopf als Bote zwischen Suleiman und der Königin von Saba erwähnt. Das habe ich natürlich nachgelesen, aber finde ich natürlich sehr, sehr spannend, weil dadurch eine Wertschätzung, also es ist ein positiv konnotierter Vogel im Islam und im persischen Raum, weil natürlich auch dort durchs Klima und durch die Habitatstruktur er auch häufig vorkommt. Du hast ja gerade schon gesagt, Türkei und auch dann südlich ist eben ein Vogel, der dort präsenter ist als bei uns.
Absolut, ja, absolut. Und hat, also es ist interessant, also kann man auch nachlesen, das ist wirklich, gibt es ganz viele Sagen. Also ich könnte jetzt hier einen Text vorlesen, aber ich glaube, das kann jeder mal sich, und nicht nur positiv, also wird auch hier und da, ist er sündhaft, ne? Also sündhaft.
Ja, weil er stinkt, genau. Und da kommen wir gleich zu. Also er kann stinken, oder kommen meinetwegen jetzt zu,
ja,
oder?
Lass uns doch da mal reingehen, weil ich glaube, am Ende, wir sind ja schon auf den Lebensraum eingegangen, dann kann man jetzt auch weitermachen und kurz mal erklären, wie es denn aussieht mit der Brutpflege.
Ja, genau. Also es ist so, dass der Video, ich habe auch schon Kästen aufgehängt. Einer hängt bei mir hinten, da gehen immer die Stare rein. Und einen habe ich wirklich hier an so eine Fläche gehängt, irgendwo am Waldrand, wo es passen könnte. Mhm. So. Und beim Kastenaufhängen ist eben immer ganz wichtig, der soll nur so einen halben Meter bis Meter über dem Boden hängen. Was erstmal total komisch ist, weil man denkt, hey, ist voll unsicher. Aber dadurch garantiert man eben, dass nicht Stare zum Beispiel sofort reingehen. Und Wiederhopfe gehen eben gerne auch zum Beispiel in Spanien in diese Mauern. Also er ist durchaus ein Vogel, der auf so einer halben Höhe gerne brütet.
Ja.
Also das, das ist wahr. Oder in so alten Baum, faulen Bäumen, die am Boden sind, so alte Weiden zum Beispiel. Also er geht nicht unbedingt so ganz in die Höhe. Er hat nämlich eine Art und Weise entwickelt, Feinde abzuwehren. Er ist also nicht so angreifbar auf dieser Höhe.
Ja.
Und das hat ihm eben auch diesen Namen oder eingebracht, diesen Ruf, dass er so stinkt. Die Jungvögel können nämlich, ich glaube, bis zu 60 Zentimeter Entfernung, wenn Gefahr droht, den Angreifer mit...
Meter, habe ich gelesen.
Krass, ja, okay. Den Angreifer mit Scheiße besprühen. Mhm. Und das ist natürlich eklig. Und das kommt natürlich aber auch, also wir haben ja schon darüber gesprochen, früher wurden ja auch Nester von Menschen ausgeraubt oder Jungvögel entnommen und dann haben die Menschen das halt abgekriegt und schon hatte der Wiedehopf so einen Ruf.
Genau.
Ne? Also genau, und das ist ganz interessant.
Ja, und das ist wohl halb, also dieses Sekret, was da rauskommt, ist wohl halb Fäkalie und halb so ein Sekret. Und jetzt ist die Drüse mir entschwunden. Ich weiß nicht mehr, wie die Drüse heißt, aber als so ein stinkendes Sekret. Und das, dann drehen die alle ihr Hinterteil in Richtung Gefahr und dann wird erstmal abgeschossen. Also
wie schlau.
Ja, super schlau. Super schlau, weil man geht ja davon aus, dass die nur ein kleines Loch haben, wo zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendein Feind dann eindringen will. Und dann macht das natürlich Sinn, wenn da, ich weiß nicht, fünf kleine Ärsche dir was entgegenspritzen, dass du da nicht mehr so schnell hinkommst dann, ne?
Ja. Ja, krass. Ja. Finde ich super interessant. Warum machen das nicht Meisen? Warum machen das nicht
andere Vögel? Ja, wahrscheinlich, wie du sagst. Ne? Weil die eben nicht so weit unten sind. Ne? Die sind dann nicht so gefährdet dafür.
Ja, das ist eben so. So ist Evolution. Biologische Nische entstanden, dass der Wiedehopf irgendwann weiter unten gebrütet hat und sich was überlegen musste, um den Ort zu verteidigen.
Ja.
Das ist schon interessant.
Ja, aber Gott sei Dank. Cool. Also ich meine, wir sind jetzt noch gar nicht so ganz auf dieses Aussehen eingegangen von diesem Vogel, aber das ist schon wirklich ein ganz besonderer Vogel, wenn man den einmal sich anguckt. Viele würden nie vermuten, dass der in Europa überhaupt, also oder in Deutschland, dass es den überhaupt hier gibt, glaube ich, die jetzt mit Vögeln nichts zu tun haben.
Beschreib doch mal.
Ja, der ist einfach, hat eben diese großen, ihr wisst ja alle, die jetzt zuhören, dass ich jetzt keine Biologin bin, deshalb fehlen mir manchmal da die Wörter, aber hat eben oberhalb des Kopfes diesen Irokesen, diese langen Federn oben mit Schwarz und sonst.
Eine Haube, ne?
Ja, oder Haube, genau. Die sich auch so aufstellen kann wie beim Kakadu und hat dann eben diese, rostfarbenen Federn oben und diesen gebogenen langen Schwanz, kleine runde Augen, obwohl so klein sind sie gar nicht, runde Augen und hat diese Rostfarbe eben vorne und hinten dieses gestreift weiß-schwarze Gefieder. Also ein unglaublich schöner Vogel, ungefähr so groß wie eine Amsel, aber wirkt viel größer, einfach durch die Flügel und durch diese Haube, ne?
Ja, ich glaube, ein bisschen größer ist er auch, weil er aber diesen langen Schnabel auch hat, wenn man den mitzählt.
Okay,
aber es ist so, Aber genau, und dieser, also man sieht ihn, wenn man ihn sieht, auch manchmal im Flug, ja. Und der ist eigentlich auch unverkennbar. Also die Beschreibung reicht immer, meistens wird immer gesagt, wie ein Schmetterling.
Ja, das stimmt.
Und das stimmt auch so ein bisschen. Und dann sieht man eben dieses Schwarz-Weiß, weil er sitzt nicht immer mit dieser Haube, wie er in Zeichnungen dargestellt wird, vor allem. Nee. Ne? Also die Haube ist tatsächlich bei der Balz wichtig, weil wenn er sich verteidigt und so, aber wenn er irgendwie auf Nahrungssuche oder so ist, dann hat er eben so die Haube nicht so.
Ja.
Man ahnt die, aber sie ist nicht so. Nicht so präsent. Soll ich mal vorlesen aus Paris Vogelbuch?
Ja, ich würde einmal den Ruf jetzt, weil wir sind ja schon bei Paarung, dann finde ich, kann man auch mal den Ruf, den er eben oft macht, wenn er sich paart. Und übrigens ganz süß fand ich, dass er ja, die sind ja monogam, die sind nicht monogam, die sind eigentlich Einzelgänger, aber während der Brutzeit tun sie sich dann zusammen. Und das Männchen macht dann eben diesen Ruf vermehrt und zeigt seine möglichen Nistmöglichkeiten dem Weibchen und bringt auch immer ein bisschen was Leckeres dazu, um irgendwie sie zu überzeugen. Aber hier ist erstmal der Ruf, der ja unverkennbar ist.
Es ist echt süß.
Ja, es ist,
Es hat ihm doch auch den englischen Namen eingebracht, den habe ich jetzt aber vergessen.
Upo. Mhm.
Ja, genau.
Ja, also,
und auf Latein ist es eben Upupa Epops, also dieses Upupup.
Ja, klar, das kommt wahrscheinlich. Ja, lest doch mal vor, das ist bestimmt da auch erwähnt.
Genau, also, Wiederhopf. Nee, ich glaube, der Paare erwähnt sowas nicht.
Okay.
Das ist ja ein Stimmungsbuch. Yeah. Aber ich lese mal vor. Yeah. Also, Wiederhopf, Upupa Epops, Länge 26 bis 28 cm, durch den langen, gebogenen Schnabel und die große, aufrichtbare, in Anführungszeichen, Indianerhaube, unverwechselbar. Die auffallend schwarz-weiß gebänderte Oberseite lässt den Vogel mit seinen breiten, runden Flügeln im Flug wie einen riesigen, vorwiegend schwarz-weißen Schmetterling erscheinen.
Ja.
Revier ruft das Männchen ein weit hörbares, dumpfes Pupupu, ähnlich, aber weniger gezogen und vibrierend als vom Pfahlkauz, weißt du?
Mhm.
Bewohnt offenes, grasiges Gelände mit alten Bäumen, lichte Wälder, Olivenhaine, Obstpflanzungen, Weinberge, Parks und große Gärten. So. Und auf der Landkarte sehe ich zum Beispiel auch, dass Südspanien ist ganzjährig eingefärbt und Sizilien auch.
Ach, interessant, okay. Mhm.
Genau, also das ist ja auch, ich meine, ergibt ja auch Sinn.
Ja.
Ich glaube, da sind ja die Winter dann auch recht mild.
Ja.
Ja, genau.
Wir haben ja jetzt schon viel angesprochen eigentlich, ne?
Es kommt uns so wenig vor, weil wir am Anfang so viel gelabert haben, aber eigentlich passt es, sind wir schon ganz schön weit. Also wir werden ja immer gefragt, was kann man tun?
Ja.
Zum Beispiel, also beim Wiederhopf ist es so, wenn man jetzt mitten in Niedersachsen wohnt und man würde da gerne einen haben, bringt leider so ein Kastenaufhängen auch nicht so viel.
Mhm.
Also das soll jetzt niemanden hier davon abhalten, aber es ist, ist leider so, das ist eben so eine Art, die hat jetzt in Deutschland gewisse große Verbreitungslücken inzwischen, die vielleicht eines Tages durch den Klimawandel sich etwas schließen könnten. Aber Klimawandel heißt ja noch lange nicht nur, weil es wärmer wird, dass der Vogel dann wieder da ist, weil er braucht eben diese Großinsekten, das ist ganz wichtig, der fängt nicht auf einmal an, irgendwelche Mücken zu fangen, sondern der braucht diese großen Insekten, die kommen eben nur, wenn eine extensive Landwirtschaft mit verschiedenen Anbauflächen wieder möglich wird.
Ja, so, mit wenig Pestiziden.
Und auch, und eben auch so trockene Flächen, die eben auch sehr unbeliebt sind in der Landwirtschaft. Ich meine, vor 100 Jahren hatte man keine Wahl, hat man das brach liegen lassen und eben Obst gepflanzt oder Wein. Ne?
Ja.
Also, so, und jetzt ist es halt so, es gibt diese trockenen Rasenstandorte kaum, weil jedes Land, jedes Stück Land gehört irgendwem, das sehe ich ja auch hier bei mir, jedes Stückchen Land, jede Wiese gehört irgendwem, ist also in irgendeiner Form in Menschenhand und da will man natürlich Profit mitmachen, das bedeutet, da wird irgendwas angebaut oder es wird umgegraben, dann kommt da ein Maisacker drauf, oder irgendwas Trockenresistentes. Also große trockene Wiesenflächen gibt's einfach kaum noch, weil sie nicht, wie sagt man, profitabel sind für den Menschen.
Bringen keinen Ertrag.
Und vor 100 Jahren war es eben was normal. Da hattest du auch Sümpfe und Moore, die waren nicht profitabel. Aber es gab ja auch nur 12 Menschen. Also es ist so ein bisschen das alte Problem, gerade beim Wiedehopf wieder ganz spannend. Das ist ein Vogel, der hat sich irgendwie dem Menschen über lange, lange Zeit angepasst. Er ist ja in die Olivenhaine und so weiter gekommen. Mhm. Deswegen ist es eben auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, zu sagen, oh Gott, wir bringen ihn an den Rand des Aussterbens. Es gibt einige Vogelarten, die sind nur durch den Menschen so häufig geworden. Aber es hat natürlich, ist natürlich was Wahres dran, weil die Landwirtschaft, so wie sie gerade existiert, nur an Profit denkt und eben nicht mehr an die eigentliche Flora und Fauna, die damit über Jahrhunderte oder Jahrtausende einhergegangen ist.
Richtig,
so.
Ja.
Nochmal zum 100. Mal.
Zum 100. Mal. Es ist,
ja, aber so,
es bleibt
so
ja nicht aus. Eben. So ist das jetzt, ja.
Genau. Genau. Umso schöner, also wenn es dann doch noch so Hoffnung gibt. Ich habe übrigens, das habe ich vergessen, ich habe übrigens meine erste Wachtel dieses Jahr gehört. Auf einer ähnlichen Fläche.
Hast du
die
hast
auch?
Ja.
Mhm. Ja, die auch brach lag oder liegt, weil da letztes Jahr noch eine Baustelle war. Und das ist am Rand von einem Gerstenacker, also auch totale Intensivlandwirtschaft. Aber diese Fläche ist irgendwie entstanden, weil da eine Baustelle war und niemand weiß so richtig, wem die gehört. Und da sofort war alles voller Mohn und Kamille, also wirklich so eine typische Fläche, Ruderalfläche nennt man das, glaube ich, die so von alleine sich so dann eben diese Trockenpflanzen sich das holen. Und daraus rief die Wachtel. Und da dachte ich so, eigentlich habe ich gedacht, niemand wusste genau, wem gehört diese Fläche. Und ich dachte, ich musste eigentlich hin und diese Fläche einfach einzäunen und sagen, das ist jetzt unsere Fläche.
Ja.
Also weil, weißt du, das ist halt wieder so, wenn dann nicht, also weil nächstes Jahr kommt dann wieder der Bauer und macht das zum Teil zum seinen Feld. Und das kann ich ihm auch nicht verübeln, aber eigentlich müsste man da was machen. Also es ist echt so krass, wie diese letzten Inseln oft so sofort noch entdeckt werden von den Vögeln. Ne?
Das finde ich auch. Und ich frage mich immer, wie das kommt. Und dann bricht es mir immer wieder das Herz, weil ich so weiß, die sind einfach so in Not.
Ja, aber, total.
Ja. Genau.
So.
So, das ist mal wieder tragisch.
Ich glaube, wir haben zum Wiedehopf eigentlich das meiste gesagt, was man sagen kann. Es ist, ich wünsche mir, dass ich ihn dieses Jahr nochmal sehe. Aber es ist kein leichtes Unterfangen. Man muss sich manchmal auf die Lauer legen. Hast du irgendwas noch zur Kultur, zur Musik entdeckt?
Ja, einiges. Also abgesehen mal davon, dass er auch oft gemalt und er ist ja auch auf den, zum Beispiel, ich glaube, das war, warte mal, lass mal gucken, in irgendeinem afrikanischen Land ist er auch auf den Geldschein drauf als erster. Also der wird schon oft genutzt, auch auf irgendwelchen Flaggen ist er drauf und so. Also das passiert schon recht häufig. Er ist eben weit verbreitet sozusagen, aber und bekannt, auch wegen dem Aussehen. Und was die Musik anbelangt, gibt es auch sehr viel. Also Hoopoe, gerade bei den Amerikanern, oft genutzt in der elektronischen Musik auch, was natürlich klar ist, dieses Tüt-Tüt-Tüt, ne?
Ja, stimmt. Es klingt ja fast schon elektronisch.
Ja, genau. Da gibt es was. Ich fand jetzt die Lieder, die ich gehört habe, nicht besonders gut. Ich habe mich dann am Ende für einen Country-Musiker entschieden, der heißt Digger Barnes. Der kommt auch aus den USA, ist 73 geboren, hat aber so eine ganz alte Stimme, finde ich. Und ist auch eigentlich, bekannt kann man nicht sagen, aber ist so Part dieser Revival-Tour. Das sind dann hauptsächlich so jüngere Country-Musiker. Und der hat ein sehr, sehr schönes Lied geschrieben auf seinem letzten Album. Ich glaube, das ist auch das letzte, was rauskam von 2017. Das heißt Near Exit 27. Und das spiele ich jetzt, das heißt The Hoopoe. Und ist wirklich ein schönes Lied und ja, ein bisschen melancholisch, aber das kann es ja auch mal sein bei mir, weißt du ja. Wisst ihr ja alle schon bei der Musik.
Das passt ja auch ganz gut zu dem Vogel.
Finde ich auch.
Und so eine gewisse Melancholie.
Genau.
Der singt ja auch oder ruft auch gerne morgens so vor Sonnenaufgang, nicht so den ganzen Tag. Also es hat immer auch so ein, Irgendwas Melancholisches hat der Vogel irgendwie auch, finde ich total.
Ja.
Sag mal, wir ziehen nicht neu, wir lassen einfach den Kuckuck im Raum stehen, oder?
Wir nehmen den Kuckuck als
Lasst
nächstes
Mal. Lasst euch überraschen, was, was nein, dann nein. kommt.
Das nächste Mal ist der Kuckuck dran. Schluss aus, machen
Schluss
wir das so.
Aus, ne? Finde ich auch.
Jod, so. Philipp, dann mach
in
ich jetzt
diesem
mal.
Sinne,
ne?
Mach mal, ich freue mich auf das Lied, auf den Hup-Hup-Hup und wünsche dir einen schönen Tag, schönen Gruß nach Köln am Ring und bis sehr bald.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Have you heard about the hoop? Known as the king of birds. Friend of the Pharaoh, the hoopoe. Some say he's the harbinger of war, and some say he's the thief. Some say he's pure joy and virtue.